Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich. In Nordirland ist bei Ausschreitungen eine junge Journalistin ums Leben gekommen. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört, was dahinter steckt. Es ist das erste Thema dieser Sendung. Wir blicken nach Madeira. Die Insel steht nach dem tragischen Busunglück, bei dem 29 Menschen Mitte dieser Woche ums Leben gekommen waren, noch immer unter Schock. Warum der nun veröffentlichte Mueller-Bericht in Moskau nach außen nicht viel mehr als ein müdes Schulterzucken hervorruft, warum Chinas Behörden mit Leica im Clinch liegen und warum der türkische Präsident Erdogan die Hagia Sophia in eine Moschee umwandeln möchte, auch dies Themen dieser Sendung. Es ist Karfreitag, da sollte ein Beitrag aus Jerusalem nicht fehlen. Am Ende der Sendung spielen wir eine Reportage von der Karfreitagsprozession. Im Anschluss an diese Sendung folgt ab 20 vor 7 wie immer der Hintergrund, Thema dort. Umstrittenes Großprojekt, die Hochgeschwindigkeitsbahntrasse Turin-Lyon. Richtig friedlich sehen große Teile Nordirlands auf den ersten Blick aus. Fast ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Bauernhöfe, grünes Hügelland, Kühe und Schafe bestimmen die Szenerie. Doch unter dieser Oberfläche brodelt es. Nicht nur, aber auch wegen des Brexits. Nun ist bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Stadt Londonderry eine Journalistin mit einem Kopfschuss getötet worden. Burkhard Birke berichtet.
Ein sinnloser Tod, ein Angriff gegen die Menschen der Gemeinde, gegen den Friedensprozess und das Karfreitagsabkommen. Energisch verurteilte Michelle O'Neill, die stellvertretende Vorsitzende der IAA-nahen Partei Sinn Féin, den Mord an der Journalistin Lyra McKee. Niemand will zur Gewalt zurückkehren. Die Gewalt sei damals falsch gewesen und sei heute falsch, sagte Arlene Foster, die Vorsitzende der protestantischen DUP Democratic Unionist Party. Das Entsetzen ist groß. Die Journalistin war gestern in Londonderry unterwegs, als die Polizei im katholischen Wohnviertel Craigan nach Waffen suchte. Mindestens 50 Brandsätze und Steine flogen, Autos wurden gehijackt und angezündet. Es war gegen 11 Uhr abends, als ein maskierter Mann wahllos auf die Polizeifahrzeuge feuerte, erinnert sich Augenzeugin Leona McNeil.
Black and masked gunman came around the corner and fired indiscriminately up towards police vehicles.
Sie fiel auf den Boden und lag neben dem Rad eines Land Rovers der Polizei. Als jemand entdeckte, dass sie gestürzt war, versuchten sie, sie aufzuheben. Zu dem Zeitpunkt begannen die Leute zu schreien, da sie merkten, dass Schüsse fielen. Die Polizei versuchte, der 29-jährigen Lyra McKee zu helfen, zu spät.
We believe this to be a terrorist act. We believe it's been carried out by violent dissident Republicans.
Wir gehen von einem Terrorakt gewalttätiger Republikaner aus. Wir vermuten die neue IRA dahinter und werden in diese Richtung ermitteln. Ich möchte der Familie mein Beileid aussprechen. Das ist eine schreckliche, unnötige Tat. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür. Das ist nicht nur der Mord an einer jungen Frau, sondern wieder eine Attacke gegen diese Stadt.
But not only is it the murder of a young woman, it's an attack again upon the people of this city,
erklärte der stellvertretende Polizeichef Mark Hamilton. Londonderry oder Derry, wie die Katholiken sagen, mit seinen 85.000 Einwohnern war in der Vergangenheit immer wieder Brennpunkt der Unruhen. Ausgerechnet am Vorabend des Karfreitags, an dem vor 21 Jahren das historische Friedensabkommen geschlossen wurde, rückt die Stadt ganz im Nordwesten der Insel wieder in den Blickpunkt. Bereits Anfang des Jahres war vor einem Gerichtsgebäude eine Bombe explodiert. Jetzt hatte die Polizei einen Tipp bekommen und nach Waffen gesucht. Befürchtet wurde, dass abtrünnige IRA-Mitglieder aktiv würden. An Ostern 1916 begannen nämlich die Unruhen, die letztendlich zur Loslösung Irlands von Großbritannien geführt hatten. Nur die 6 Provinzen im Norden, die überwiegend protestantisch waren, sind beim Vereinigten Königreich geblieben. Jahrzehntelang hatte die IRA gewaltsam für den Anschluss des Nordens an Irland gekämpft, bis zum Karfreitagsabkommen. Im Zusammenhang mit dem Brexit war immer wieder von der Notwendigkeit gesprochen worden, auf keinen Fall wieder eine Grenze zwischen Nordirland und der Republik entstehen zu lassen. Das sollte im sogenannten Backstop geregelt werden. Sollten sich EU und Großbritannien nicht auf eine globale Lösung für freien Waren- und Personenverkehr verständigen, müsste Großbritannien im Zweifel in einer Art Zollunion bleiben, um neue Schlagbäume und Kontrollen an der Grenze in Irland zu vermeiden. Das ist in den Reihen der Tories auf erbitterten Widerstand gestoßen. Seit geraumer Zeit haben es die Politiker in Nordirland auch nicht geschafft, eine Regierung der beiden stärksten Parteien, der protestantischen DUP und der katholischen Sinn Féin, zu bilden. Auch vor diesem Hintergrund gilt die Situation in Nordirland als angespannt.
Burkhard Birke berichtete. Blick auf Berlin. Es klingt logisch, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen teurer wird, sorgt die Marktwirtschaft automatisch für mehr Klimaschutz. Nach und nach freundet sich die Politik mit dieser Idee an. Auch die zuständige Ministerin, Umweltministerin Svenja Schulze, hat sich nun positioniert. Darüber sprechen will ich mit Theo Gers in Berlin. Herr Gers, das waren erst einmal ein paar Stichworte von mir. Wie soll ein Konzept aussehen?
Herr Heinrich, das Konzept ist natürlich so neu nicht. Es soll einen CO2-Preis, salopp gesagt, auf alles geben. Also das würde Benzin, Diesel, Heizöl, Gas verteuern, gemäß ihrem unterschiedlich hohen Treibhausgasausstoß, wenn man diese fossilen Energieträger verbraucht. Wir kennen das Prinzip schon aus dem europäischen Emissionshandel. Auch da hat CO2 seit langem einen Preis pro Tonne, die in die Luft geblasen wird. Dieses Emissionshandelssystem erfasst aber bisher nur die Hälfte des gesamten CO2-Ausstoßes in der EU. Weil es nur die Kraftwerke umfasst und auch die Industrie natürlich. Aber der Verkehr, der Gebäudesektor, die Landwirtschaft, die sind bisher komplett außen vor. Und diese Bereiche würde man jetzt mit so einem CO2-Preis auf alles natürlich auch erfassen. Und das Verteuern soll natürlich dann einen Anreiz geben, weniger von diesen Energien zu verbrauchen und den CO2-Ausstoß zu senken. Und im Gegenzug würde man dann aber auch Entlastungen an anderer Stelle den Bürgern geben. Aber wie genau, das hängt natürlich dann von der jeweiligen konkreten Ausgestaltung ab.
So viel erstmal zu den Eckpunkten. Welche Position vertritt denn die angesprochene Umweltministerin?
Naja, Svenja Schulze kommt im Interview mit dem Wochenmagazin Spiegel so ein bisschen, ich sag's mal, aus der Deckung. Auch sie macht sich dafür stark, den Ausstoß von CO2 mit einer solchen Steuer zu belegen. Allerdings, Svenja Schulze ist wie gewohnt sehr, sehr vorsichtig, denn was auf die Frage, wie hoch denn diese Abgabe sein soll, will sie sich nicht festlegen. Sie verweist stattdessen auf den Vorsitzenden der 5 Wirtschaftsweisen, Professor Christoph Schmidt. Der hatte im Dezember zusammen mit dem Potsdamer Klimaökonomen Ottmar Edenhofer mal einen Anfangspreis von 20 Euro je Tonne CO2 ab 2020 vorgeschlagen. Und dieser Preis könnte dann bis 2030 auf 35 Euro steigen. Und um mal eine Vorstellung zu geben, was das konkret bedeutet, 20 Euro pro Tonne CO2 würden im Verkehr den Liter Diesel, ich sag mal, um 5,2 Cent pro Liter verteuern und den Liter Diesel um 4,8 Cent. Und aus Sicht der Umweltministerin läge das natürlich im Bereich der normalen Tagesschwankungen an den Tankstellen. Das heißt, die Botschaft ist klar, das tut nicht übermäßig weh. Und Svenja Schulze sagt aber auch, sie will, dass das dann eben an anderer Stelle den Bürgern zurückgegeben wird. Und sie sagt auch, sie will, dass das Ganze bis Juli im sogenannten Klimakabinett der Bundesregierung diskutiert wird.
Ja, Bundeskabinett ist das Stichwort. Was sagt die Union dazu?
Naja, im Kern kann sich auch die Union damit anfreunden. Aber das sagt zumindest auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung. Auch die Union will auf marktwirtschaftliche Anreize setzen, ohne den Bürger aber stärker zu belasten. Der Knackpunkt bei dieser CO2-Bepreisung liegt woanders. Er liegt in der Frage, ob man nur oder überwiegend auf diese CO2-Bepreisung setzt und andere Instrumente, die man bisher nutzt, dafür eher kürzer fährt. Oder, wie die SPD sagt, nein, wir müssen auch weiter für Sektoren, für den Verkehr, für die Landwirtschaft konkret Einsparziele vorgeben per Gesetz. Und da liegen Union und SPD immer noch über Kreuz. Und da gibt es eben großen Widerstand in der Union gegen solche Einsparziele. Und da muss man eben bis zum Sommer, so ist geplant, zu einer Einigung kommen.
Mit Einschätzung aus Berlin, Theo Gers. 18.19 Uhr ist es gleich. Wir bleiben im politischen Berlin. Der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri war wohl Teil eines europaweiten IS-Netzwerks. Detlef Löschmann.
Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf Unterlagen des Generalbundesanwalts und des Bundeskriminalamts. Ermittlungen in Deutschland, Frankreich und Belgien werfen dem Bericht zufolge ein neues Licht auf den Attentäter Amri. Die Verbindungen des Tunesiers sollen bis zu Hintermännern der Anschläge von Paris im Jahr 2015 gereicht haben. Nach Überzeugung der Ermittler schmiedete Amri mehrfach Terrorpläne mit anderen Dschihadisten. Entscheidende Erkenntnisse für diese Einschätzung stammen aus Gesprächen eines französischen Terrorverdächtigen mit Besuchern im Gefängnis, die monatelang abgehört wurden. Demnach wurden zeitgleiche Anschläge in Berlin, Paris und Brüssel geplant. In Vernehmungen räumte der Terrorverdächtige ein, mit Amri über einen möglichen Anschlag in Deutschland gesprochen zu haben. Der LKW-Anschlag von Nizza vom Sommer 2016 habe Amri fasziniert, sagte er. Im Dezember 2016 hatte Amri dann einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Dabei wurden 12 Menschen getötet.
Detlef Löschmann. Robert Mueller hat 2 Jahre lang ziemlich dicke Bretter gebohrt. Im Kern hat er 2 große Fragekomplexe untersucht. A. Hat das Team von Donald Trump geheime Absprachen mit Vertretern Russlands getroffen? Und B. Hat er, also Donald Trump, die Justiz behindert? Im nun veröffentlichten Bericht heißt es, Kontakte, ja, die gab's. Kriminelle Verschwörung, nein, die gab es nicht. In den Augen Russlands heißt das wiederum, kein Beweis für eine Einmischung in den US-Wahlkampf 2016. Während also US-Präsident Donald Trump die Ermittlungen immer wieder aufgeregt als Hexenjagd bezeichnet hat, reagiert man in Moskau heute ziemlich gelassen. Frank Eichmann.
Es sei natürlich nicht ganz ernst gemeint, sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, vor Journalisten. Aber so etwas wie der Mueller-Report wäre in Russland ein Fall für den Rechnungshof. Reine Geldverschwendung. Und weiter. Wir bedauern sehr, dass Dokumente von solcher Qualität, die ohnehin nicht besonders guten bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Amerika beeinflussen. Die Unzufriedenheit ist leicht erklärt. Der US-Sonderermittler konnte für den Zeitraum vor und nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 zahlreiche Kontakte nachweisen zwischen dem Wahlkampfteam Donald Trumps und Vertretern Russlands. Ab Sommer 2015 sei der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump für Personen mit Verbindungen zur russischen Regierung von Interesse gewesen. Zudem dokumentiert Mueller russische Versuche, Einfluss auf den Ausgang der Wahl zu nehmen, Kommentar des Putin-Sprechers, absurd. Und was die zitierten Treffen angehe, die gab es aber zwischen Geschäftsleuten, russischen und amerikanischen. Niemand habe irgendwem geschadet. Und für Geschäftsleute sei es Teil ihrer Arbeit, derartige Kontakte zu pflegen. Und dann fasste Dmitri Peskow nochmal die offizielle russische Kritik zusammen. Der Bericht beinhaltet immer noch keine faktengestützten Beweise für die angebliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl und wir weisen derartige Beschuldigungen weiterhin zurück. Von Anfang an haben wir gesagt, egal wie die Ermittler sich bemühen, sie werden keine Beweise für die Einmischung finden, weil es diese Einmischung nicht gab. Und das zeigt der Bericht erneut. Eine Top-Meldung indes war die Veröffentlichung des Mueller-Berichts in den russischen Medien, nur für ganz kurze Zeit. Auch die Reaktionen fielen eher spärlich aus, das Thema weit in den Schatten gestellt von der bevorstehenden Wahl in der benachbarten Ukraine. Dennoch gab es eine Reaktion aus dem russischen Außenministerium. Der stellvertretende Minister Sergei Rybkov sagte der Nachrichtenagentur TASS, der Mueller-Bericht enthalte nichts Sensationelles, die Arbeit der vielen Ermittler sei von Anfang an sinnlos gewesen, denn Russland habe keinerlei Einfluss auf die Stimmung der US-Wähler genommen. Russland mische sich prinzipiell nicht ein in die Angelegenheiten anderer Staaten, so Rybkov. Und auch jetzt, nach Veröffentlichung des Berichts, mache man sich in Russland keine Illusionen, dass die Beziehungen sich verbessern würden. Im US-Kongress mangele es an Dialogbereitschaft, weshalb der Effekt des Mueller-Berichts gleich null sein werde.
Aus Moskau berichtete Frank Eichmann. Von Russland in die Ukraine. Am Sonntag stehen dort Wahlen an. Es ist die Stichwahl ums Präsidentenamt. Amtsinhaber Petro Poroschenko tritt gegen den Schauspieler Volodymyr Zelensky an. In einer Wahl, in der der blutige Konflikt im Osten des Landes vieles überschattet, wird mit harten Bandagen gekämpft, vor allem im Endspurt. Christina Nagel.
Seit Stunden ist das Zentrum Kiews praktisch lahmgelegt. Der Verkehr wird umgeleitet, U-Bahn-Stationen sind gesperrt, Polizisten und Nationalgardisten im Einsatz. Es ist der Endspurt vor der alles entscheidenden Stichwahl am Sonntag. Amtsinhaber Poroschenko stimmte seine Anhänger bereits am Nachmittag auf den eigentlichen Höhepunkt ein, die Debatte der beiden Präsidentschaftsanwärter. Und das nicht irgendwo, sondern auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Herzen Kiews. Poroschenko forderte die Wähler zur Besonnenheit auf. Es gehe um die Zukunft des Landes, sie dürfe nicht verspielt werden. Der russische Präsident warte nur darauf, dass ein schwacher, unvorbereiteter Präsidentenneuling die Führung des Landes übernehme. Umfragen zufolge liegt Poroschenko weit hinter seinem Herausforderer, dem Komiker und Politikquereinsteiger Zelensky. Er hofft aber, heute in einer inhaltlichen Debatte, der sich Zelensky bislang entzogen hat, punkten zu können. Die Debatte ist als große Show, als Duell inszeniert. Dort, wo sonst die Tore im Kiewer Olympiastadion stehen, sind nun 2 Bühnen aufgebaut. Jeder hat seinen Bereich, seine Fans. Die Presse bildet quasi den Puffer entlang der Mittellinie.
Christina Nagel. Viele Menschen auf Madeira sind immer noch fassungslos über das Busunglück, das Mitte der Woche passiert ist. Einheimische wie deutsche Touristen eingeschlossen. Dass Außenminister Heiko Maas gestern nach Madeira gekommen war, fanden nicht alle gut, wie Franka Welz in ihrer Reportage berichtet.
Ein Grüppchen Touristen vom portugiesischen Festland steht an der Unfallstelle, einer Kurve in der kleinen Stadt Caniço, rund 15 Kilometer östlich von Madeiras Hauptstadt Funchal. Für die atemberaubende Aussicht auf den Atlantik haben sie keinen Blick. Sie diskutieren. Warum der Busfahrer nicht einfach hier hineingefahren sei, will die Frau wissen. Sie will ihren Namen lieber nicht im Radio hören und zeigt auf eine schwarze Mauer zur Linken. Keine Chance, befinden ihre Begleiter. Der Bus muss bereits zu schnell gewesen sein. Ein paar Meter weiter stehen Elisabeth Dellner und Wolf-Dieter Petzold aus Berlin. Sie blicken etwas fassungslos die Böschung herab, wo das Loch auf der Rückseite eines Gebäudes noch daran erinnert, dass hier Mittwochabend ein Reisebus herabgestürzt ist.
Wir haben ja noch morgens eine Vormittagstour gemacht mit den Leuten. Gestern Morgen das Frühstück. Es fehlten ja bald 40 Leute am Frühstückstisch und das war eine Stimmung.
Einige Meter weiter stehen Martina und Reinhard Ladewig aus Mittenwalde bei Berlin. Auch sie hätten um ein Haar in dem Bus gesessen.
Wir haben ja die Leute teilweise 3 Tage vorher kennengelernt. Da waren viele bei, mit denen wir viel unterwegs waren, mit denen wir uns viel unterhalten haben.
Und man hat sich angefreundet, auch wenn es nur 3 Tage waren. Ja. Aber man ist trotzdem wirklich sehr traurig. Man kann es gar nicht fassen.
Weiße Lilien sind an dem Absperrgitter abgelegt und einige Kränze. Darunter ein Gesteck, das Bundesaußenminister Heiko Maas am Vorabend hier abgelegt hat. Da seien sie aber nicht dabei gewesen, sagt Reinhard Ladewig.
Nee, da waren wir gerade beim Abendessen. Herr Maas ist ein netter Mensch, aber ich kenne ihn persönlich nicht. Also, warum jetzt ein Außenminister kommen muss, weiß ich nicht. Ich finde, wichtig ist, dass erstmal die Angehörigen irgendwo hierher kommen können und einen Punkt zum Trauern haben.
Beide Paare aus Deutschland haben noch rund 10 Tage Urlaub vor sich und wollen hier auf Madeira bleiben. Aber kommen sie noch mal wieder? Aber sicher, sagen Elisabeth Dellner und Wolf-Dieter Petzold.
Wir hängen nach den Aktivitäten noch eine Woche hier an, weil uns das ja so traumhaft hier gefällt. Auch meine Frau hat sofort gesagt, oh, nächstes Jahr kommen wir wieder.
Martina Ladewig ist sich da wiederum nicht so sicher.
Ich finde, dass die Straßen einfach zu schmal sind und die Busse zu groß sind. Die müssten kleinere Busse einsetzen, dann bezahle ich gerne etwas mehr. Das ist mir zu gefährlich und das ist der Grund, dass ich hier nicht mehr her möchte.
Franka Welz berichtete. Der hessische Kamerahersteller Leica hat Ärger mit China. Der Grund ist ein Werbevideo. Darin wird ein Fotograf gezeigt, der das Massaker rund um den Pekinger Tiananmen-Platz 1989 abbildet. Ein Tabu in China, wie Steffen Wurzel berichtet.
Der knapp 5-minütige Werbefilm trägt den Namen The Hunt, die Jagd. Er ist im Stil einer Kriegsdoku gedreht und beschreibt die Arbeit von Fotografen, die in gefährlichen Krisengebieten arbeiten. Am Ende des Videos wird kurz das Logo von Leica eingeblendet. Einer der Handlungsstränge des Films spielt während der blutigen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Juni 1989 in Peking. Der Film endet mit einer Szene, in der ein Fotograf das berühmte Foto schießt, auf dem ein Mann zu sehen ist, der allein auf einer großen Pekinger Straße vor 4 Panzern steht. Diese Aufnahme ist eines der bekanntesten Pressefotos des 20. Jahrhunderts. In China allerdings wird die Existenz dieses Fotos totgeschwiegen, genauso wie die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung insgesamt. Alles, was damit zu tun hat, ist absolut tabu und wird zensiert. So ist auch der Leica-Werbefilm von chinesischen Portalen inzwischen verschwunden. Ebenso alle Einträge und Berichte über das Video. Auf Vimeo und YouTube ist es allerdings weiter verfügbar. Inzwischen hat sich das hessische Fotounternehmen Leica von dem Inhalt des Kurzfilms distanziert, vermutlich aus Angst vor Repressionen. Es handele sich gar nicht um ein offizielles Werbevideo, sagte eine Firmensprecherin der Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Anfragen des ARD-Hörfunks zum Thema blieben bisher unbeantwortet. China ist ein wichtiger Markt für Leica. Unter anderem arbeitet die Firma eng mit dem Smartphone-Hersteller Huawei zusammen. Im Internet gibt es inzwischen viel Lob für das Video, aber auch viel Kritik und Häme für Leica. Denn viele kritisieren, dass sich die Firma von dem Film distanziert hat. Die Werbeagentur, die das Video produziert hat, nennt auf ihrer Webseite Leica weiter ausdrücklich als Kunden. Am 4. Juni 1989 ließ Chinas Staats- und Parteiführung die Demokratiebewegung gewaltsam niederschlagen. Rund um den Tiananmen-Platz in Peking kamen Hunderte, manche sagen mehr als 1000 Menschen ums Leben. Die Verantwortlichen wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Die heutige chinesische Führung um Staatschef Xi Jinping unterdrückt jegliche Erinnerungen an den Vorfall. Angehörige von damals Getöteten und Aktivisten, die an die Demokratiebewegung erinnern wollen, werden verfolgt und bestraft.
Steffen Wurzel. Der Brand in Notre-Dame hat Menschen auf der ganzen Welt schockiert. Gerade am heutigen Karfreitag, generell die ganze Karwoche allerdings über, fragen sich viele katholische Pariser, wohin, wenn die eigene Kirche abgebrannt ist. Barbara Kostolnik.
Der Platz vor Saint-Sulpice ist voll. Jetzt, da Notre-Dame kein Dach und keinen Dachstuhl mehr hat, müssen die Gläubigen in der Karwoche auf andere Kirchen ausweichen. Aber das ist schwierig. Sophie zum Beispiel wollte eigentlich in die Kirche hinein. Keine Chance. Leider bin ich zu spät hergekommen. Ich wollte rein, aber es ist voll. Ich bin Katholikin und wir haben Karwoche, also gehe ich zur Messe. Aber nun... Nun steht sie draußen vor einem großen Bildschirm, den das Erzbistum Paris aufgestellt hat, um die Messe auf den großen Platz zu übertragen. Wir haben Notre-Dame nicht mehr, also müssen die Menschen nun auf andere Kirchen verteilt werden. Die Leute, die normalerweise in Notre-Dame zur Messe gehen, gehen jetzt in Saint-Sulpice. Père Jean-Louis Lacroix, der Pfarrer von Saint-Sulpice, am Rive Gauche gelegen und hinter Notre-Dame die zweitgrößte Pariser Kirche, nimmt die Asylsuchenden gerne auf, Gläubige und Glaubensbrüder. Saint-Sulpice, hat der Kardinal Lustiger einmal gesagt, ist die Kathedrale des Herzens. Das ist ein schöner Satz, aber keine Lösung auf Dauer. Wir werden hier die Osterfeiertage begehen in Saint-Sulpice und der Erzbischof von Notre-Dame wird die Messe lesen. 5 bis 6 Jahre werden gläubige Touristen und auch die Priester von Notre-Dame auf ihre Kathedrale verzichten müssen, mindestens. Andere Kirchen stehen zwar bereit, aber natürlich weiß auch Père Jean-Loup, dass seine Kirche Saint-Sulpice niemals an die Beliebtheit von Notre-Dame heranreichen wird. Man kann nicht sagen, dass wir ein zweites Notre-Dame werden, wirklich nicht. Aber wir haben sehr viel Kapazität, weil unsere Kirche sehr groß ist. Und an diesem Abend bis auf den letzten Platz gefüllt. Draußen stehen diejenigen, die nicht hineingekommen sind, singen und beten vor den mächtigen Türmen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Ist das jetzt eine neue Frömmigkeit, die das Feuer von Notre-Dame ausgelöst hat? Frank, der mit Sophie auf dem Platz vor der Kirche steht, schüttelt den Kopf. Das ist keine neue Frömmigkeit, dass jetzt so viele Leute kommen. Wir sind alle emotional angefasst. Und vielleicht wollen die Leute auch einfach nur solidarisch sein. Notre-Dame ist die Kathedrale von Paris, der Pariser. Und noch weit mehr als das, versichert Sophie. Das ist auch ein Symbol. Sie hat Jahrhunderte über Paris gewacht, sie hat Widerstand geleistet, ist nicht zerstört worden. Sie hat 2 Weltkriege überstanden. Ich verstehe gut, dass sie auch für Nichtgläubige ein Symbol ist. Aber für uns Katholiken ist sie unsere Kathedrale. Eine Kathedrale, die nun erst einmal für lange Zeit eine Großbaustelle werden wird. Für Pierre, der vor Saint-Sulpice steht, ist das eigentlich nicht schlimm. Beten könne man schließlich überall, meint der Vater von 2 Töchtern. Für seine jüngere Tochter aber sei das Feuer in Notre-Dame tatsächlich eine persönliche Katastrophe.
Es ist certain que c'est triste, mais...
Das ist sicherlich traurig mit Notre-Dame, aber meine Tochter sollte eigentlich am 6. Mai in Notre-Dame gefirmt werden. Jetzt machen wir es in Saint-Sulpice. Das ist natürlich schon etwas anderes.
Aus Paris berichtete Barbara Kostolnik. Von Paris nach Istanbul. Mehr als 1000 Jahre war die Hagia Sophia in Istanbul Symbol für die römische, die christliche Weltmacht. Heute vereinen sich in ihr Islam und Christentum. Leider wird dieses Gebäude auch immer wieder für politische Auseinandersetzungen missbraucht, wie Marian Sendker vom Goldenen Horn berichtet.
Kein Land der Welt hat so viele Moscheen wie die Türkei. Es sollen rund 90.000 sein. Und wenn es nach Staatspräsident Erdogan geht, könnte in Istanbul noch eine ganz besondere dazukommen. Der Bau steht schon seit dem 6. Jahrhundert und auf dem Dach thront seit mehr als 500 Jahren bereits der islamische Halbmond. Die Rede ist von der Hagia Sophia, einst das Symbol christlich-orthodoxer Weltmacht, dann Moschee, heute Museum, das pro Jahr von 3,5 Millionen Menschen besucht wird. Im Kommunalwahlkampf Ende März versprach Staatspräsident Erdogan aber,
Wir können den Eingang zur Hagia Sophia kostenlos machen. Und nicht nur das. Nach den Wahlen können wir die Hagia Sophia zu ihrem Original umwidmen. Wir können den Museumsstatus der Hagia Sophia ändern und die Hagia Sophia wieder eine Moschee nennen.
Dieses Versprechen brachte Erdogan zwar nicht den gewünschten Wahlerfolg, dafür aber viel Jubel auf Seiten türkischer Islamisten und etwas Ärger beim Nachbarn Griechenland. Dort gehören die meisten Christen der orthodoxen Kirche an. Die Hagia Sophia ist für viele nach wie vor ein Heiligtum. Während sich die meisten Kirchenvertreter in der Türkei sowie in Griechenland aus dem politischen Streit um die Hagia Sophia sicherheitshalber raushalten, ergriff der Bischof von Piräus, Seraphim, das Wort. Er gilt als christlich radikal. Erdogans Ankündigung ist für ihn Ausdruck des puren Hasses der Türken für die Griechen.
Leider kann man seine Freunde auswählen, aber nicht seine Nachbarn. Die Türkei ist ewiger und historischer Feind Griechenlands. Leider gibt es von Seiten der Türkei diesen atavistischen Hass gegen unser Volk und unseren Glauben.
Im jahrhundertealten Streit um die Hagia Sophia fällte Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Türkei, vor etwa 85 Jahren eine nahezu salomonische Entscheidung und machte die Hagia Sophia zum Museum. Dabei solle es bitte bleiben, mahnte zuletzt auch der griechische Außenminister Katrugalos.
Jede Infragestellung des Status quo der Hagia Sophia ist nicht nur eine Beleidigung für jeden Christen, sondern eine Beleidigung für die internationale Gemeinschaft und das internationale Recht.
Er erinnerte daran, dass die Hagia Sophia Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. So einfach könne die Türkei den Bau deswegen nicht zur Moschee umwandeln. Aber auf der Liste der UNESCO steht die Hagia Sophia nur als ein Teil der historischen Halbinsel. Sie ist nicht gesondert geschützt. Solange also keine bauwerklichen Veränderungen an ihr vorgenommen werden, ist es der UNESCO egal, zu wem und ob überhaupt in der Hagia Sophia gebetet wird. Derweil befindet sich schon seit einigen Jahren im Nordwestteil des Baus ein kleiner Gebetsraum. Etwa ein Dutzend Menschen haben dort Platz. Im Verborgenen gibt es sie also schon, die Moschee in der Hagia Sophia.
Aus Istanbul Marion Senka. Tausende Christen sind heute am Karfreitag in mehreren Prozessionen durch die Altstadt von Jerusalem gezogen. Mönche liefen in ihren braunen und schwarzen Gewändern über die Via Dolorosa. Björn Dake.
Tausende Pilger ziehen durch die Via Dolorosa. Dicht gedrängt ziehen sie mit langsamen Schritten über das Pflaster der engen Gassen in der Jerusalemer Altstadt. Einer von ihnen ist Daniel. Er kommt aus dem US-Bundesstaat Ohio. Auf seinen Schultern trägt er ein Holzkreuz. Die etwa 20 Kilo stemmt er zusammen mit einem Freund. Ich liebe jeden Moment. Es gibt so viele heilige Stätten hier. Überall passiert etwas, aus jüdischer Sicht, christlicher oder muslimischer. Es ist eine tolle Möglichkeit, mehr über die anderen Religionen zu lernen. Die Pilger kommen aus den USA, der Elfenbeinküste, Spanien und vielen anderen Ländern. Sie gehen den letzten Weg Jesu, von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung. 14 Stationen gibt es entlang des Weges. An ihnen singen und beten die Pilger oder hören Texte aus der Bibel. Gesänge und Gebete in unterschiedlichen Sprachen überlagern sich. Wolfgang Schmidt ist den Kreuzweg schon sehr früh heute Morgen gegangen.
Dieses Verbindende im Glauben zu spüren und das in Jerusalem eben so zu erleben, das ist schon auch ein starkes Gefühl, das sich für mich mit dieser Prozession verbindet.
Schmidt ist seit 7 Jahren der Repräsentant der evangelischen Kirche in Deutschland hier in Jerusalem. Ihn beeindrucken das Miteinander der unterschiedlichen Konfessionen und das Zusammenleben der Religionen in der Stadt.
Ein Osterwunsch wäre, Menschen, die einander respektieren, die einander akzeptieren in ihrer Unterschiedlichkeit. Und daraus könnte Frieden wachsen.
Auch Hashem Malki hofft auf friedliche Zeiten. Seit 2 Jahren kommen nach seinem Eindruck mehr Menschen nach Jerusalem. Es ist sicherer geworden, wenn es keine Probleme gibt. Politik, du weißt schon. Außerdem sind die Flugtickets günstiger geworden. Malki verkauft in der Via Dolorosa unter anderem Rosenkränze und Marienbilder. An seinem Laden ziehen die Pilger ganz am Anfang der Prozession vorbei. Sie sehen hunderte Polizisten. Einige tragen Maschinengewehre und haben Helme und Tränengasgranaten bei sich. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, denn heute Abend beginnt das jüdische Pessachfest. Dann strömen nochmal zehntausende jüdische Gläubige an die Klagemauer. Am Ende der Via Dolorosa wartet Hanna Elias auf Kunden. Er schaut direkt auf die Grabeskirche. Dort soll Jesus gestorben und auferstanden sein.
Für den Araber ist das etwas ganz Besonderes.
Ich bin Christ. Ostern ist Teil meines Glaubens. Das bedeutet mir viel, hier zu sein. Und ich bin stolz, dass meine Familie diesen Laden für Gläubige schon so lange hat.
Aus Jerusalem der Bericht von Björn Dahlke. Damit enden die Informationen am Abend an diesem Karfreitag. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 5:05 unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend.